eben gerade um zu verstehen, was da alles zerstört wurde und was da alles brutal vernichtet wurde, ist es wichtig, die gesamte jüdische Geschichte zu kennen, versuchen kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen.
Bergspost, der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
Herzlich willkommen bei der Werkspost, dem politischen Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik Salzburg. Es begrüßt euch David Mehlhardt. Ende Mai kam es in den Unistädten österreichweit zu Protesten von Studierenden und Wissenschaftlerinnen, weil die Regierung angekündigt hat, ab 2028 rund 1 Milliarde Euro an den Unis einsparen zu wollen. In Wien waren zum Beispiel Angaben der Hochschülerinnenschaft zufolge rund 28.000 Menschen dagegen auf die Straße gegangen. Immer wenn es um Einsparungen im Unibudget geht, kommt es unweigerlich dazu, dass auf Fächer und Disziplinen gezeigt wird, deren ökonomische Nutzbarmachung im Vergleich zu Informatik und Konsorten vielleicht nicht so sehr gegeben ist. Abwertend spricht man hier gerne von Orchideenfächern, die wie die Pflanze reine Zierde seien. Klassiker sind in diesem Zusammenhang, wenn man so will, Ägyptologie, Byzantinistik oder auch die Judaistik. Diese werden zum Beispiel an der Uni Wien angeboten und von rund 50 bis 70 Studierenden belegt. Nicht nur liegt dieser Sichtweise ein sehr verengter Blick zugrunde, was man unter Bildung versteht, sondern oft geht diese Haltung mit Ignoranz gegenüber der Forschung selbst einher. Diese Ausgabe der Werkspost will ich deshalb nutzen, um einen Blick ins Innere eines hochspezialisierten Forschungszusammenhangs zu werfen. Dazu begrüße ich herzlich im Studio der Radiofabrik Professorin Susanne Blitsch. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Susanne Blitsch ist seit 2010 Leiterin des Zentrums für jüdische Kulturgeschichte an der Uni Salzburg und beschäftigt sich in ihrer eigenen Forschung vorrangig mit Fragen, die die theologische Dimension des Judentums betreffen. Im heutigen Interview soll es einerseits um das Zentrum und die Forschungsinhalte selbst gehen, aber ich will den Blick auch weiten und über die Mauern der Paris-Lodron-Universität schauen. Noch immer ist es so, dass sehr mythische und verzerrte Vorstellungen über Juden und Jüdinnen bzw. das Judentum als Religion in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft herrschen. Vom Antisemitismus in all seinen Spielarten ganz zu schweigen. Frau Blitsch, ganz zu Beginn des Interviews würde ich gerne wissen, warum gibt es ausgerechnet an der Uni Salzburg ein Zentrum für jüdische Kulturgeschichte? Salzburg ist nach wie vor eine sehr katholische Stadt. Es gibt zwar eine jüdische Gemeinde mit Synagoge, aber natürlich im Vergleich zu Städten wie auch Wien, München, Frankfurt oder im europäischen Vergleich Antwerpen und London ist jetzt Salzburg nicht so ein jüdisches Zentrum.
Ja, vor allem ist es auch deshalb erstaunlich, weil ja die Universität Salzburg eine relativ kleine Universität ist. Und Forschungszusammenhänge, die sich mit Judaistik oder jüdischen Studien beschäftigen, haben wir meistens an großen Universitäten. Dass es bei uns in Salzburg dieses Zentrum für jüdische Kulturgeschichte gibt, hat aber mehrere Ursachen und hat einen Vorlauf. Der Vorlauf besteht darin, dass es eben doch schon lange bevor das Zentrum gegründet wurde, Personen gab, Forscherinnen und Forscher gab am Zentrum, die sich mit jüdischer Geschichte, auch mit eben theologischen Fragen des Judentums auseinandergesetzt haben und sich gerne besser vernetzen wollten. Und da muss ich meinen Vorgänger, Professor Gerhard Langer, nennen, der da initiativ geworden ist und zusammen mit Altrektor Schmiedinger dieses Zentrum ins Leben gerufen hat und eben basierend auf schon vorhandenen Initiativen und Forschungsaktivitäten. Dann kam es zu dem glücklichen Zufall, dass der für Salzburg so wichtige Mäzen Donald Kahn gewonnen werden konnte für dieses Projekt, dass er eine große Summe der Uni zur Verfügung gestellt hat für die jüdischen Studien, für die jüdische Kulturgeschichte. Und das ist im Grunde das Budget, von dem wir heute noch einen großen Teil unserer Aktivitäten bestreiten. Das ist die Ursache dafür, dass unser Zentrum so wirken kann, wie es wirken kann.
Bevor wir noch uns näher mit dem Zentrum selbst auseinandersetzen, vielleicht zu Beginn nur ein bisschen Licht in dieses Begriffsdickicht bringen. Es gibt so Begriffe wie jüdische Kulturgeschichte, Judaistik, jüdische Studien. Wo ist da der Unterschied?
Ja, bei all diesen Bezeichnungen geht es darum, in einem universitären Zusammenhang, in einem akademischen Zusammenhang mit einem kulturwissenschaftlichen und mehr oder weniger nicht theologischen Ansatz Fragen jüdischer Geschichte, jüdischer Kulturen und Literaturen und jüdischer Ausdrucksformen von Religiosität zu untersuchen und zu vermitteln. Und da gibt es einfach verschiedene Bezeichnungen. Die Judaistik versteht sich meistens als recht philologisch ausgerichtet mit einem Schwerpunkt bei der sogenannten jüdischen Traditionsliteratur, also bei der talmudischen Literatur, könnte man auch sagen. Und die jüdischen Studien haben ihren stärkeren Schwerpunkt in einer kulturwissenschaftlichen Behandlung von verschiedenen Fragen jüdischer Identitäten und jüdischer Geschichte. Jüdische Kulturgeschichte ist jetzt ein Begriff, den man sonst kaum findet. Das ist das Konzept von Gerhard Langer gewesen. Ich vermute auch mit dem kulturellen Hintergrund von Salzburg zusammen, dass das eben so zu benennen.
Weil man muss ja sagen, es ist jetzt nicht ein Lehrstuhl oder eine Fakultät, sondern es ist mehr oder weniger ein formaler Zusammenschluss von verschiedenen Forschern und Forscherinnen, die sich in irgendeiner Art und Weise mit jüdischer Kultur oder jüdischen Themen beschäftigen. Also es sind Literaturwissenschaftler dabei, aber auch Menschen, genau, die ja von der Theologie oder von der Philologie kommen.
Ja, also das muss man sagen und das ist ein wichtiger Punkt. Es ist eben kein Fachbereich. Es ist schon eine Professur, die ich innehab, aber es ist kein Fachbereich jüdische Kulturgeschichte, sondern es ist ein Zentrum. Und das bedeutet eben, dass die Beteiligten an ihren Fachbereichen voll involviert sind und deshalb entsprechend nicht so viele Kapazitäten haben, wie das vielleicht an einem Fachbereich der Fall ist, um sich für die verschiedenen Belange dieses Forschungszusammenhangs einzusetzen und ihre Arbeitskraft dafür zu verwenden.
Um das noch ein bisschen plastischer zu machen, könnten Sie vielleicht schildern, wie Sie überhaupt zu diesem Thema gekommen sind? Ist jetzt auch nicht so alltäglich, dass man sich mit jüdisch-theologischen Themen auseinandersetzt oder das zu studieren beginnt?
Ja, das ist eine lange Geschichte und ich versuche sie hier mal kurz zu fassen. Also ich bin in der ehemaligen DDR in Berlin aufgewachsen, in einer ganz säkularen Familie, die aber, was durchaus ein Tabuthema war in unserer Familie, von Emigration und von eben Verfolgung durch das Naziregime und solchen Dingen geprägt war und eben teilweise jüdisch war und ist. Und das ist mir im Laufe der Zeit bewusst geworden. Ich habe dann Theologie studiert und das hat mich auch in diese Spur gebracht, mich eben mit Fragen gerade jüdischer Traditionsliteratur und talmudischer Literatur, die mich sehr fasziniert, auseinanderzusetzen.
Was sind so Themen, die aktuell im Zentrum für jüdische Kulturgeschichte behandelt werden, wenn man sich dafür interessiert, was kann einen da erwarten? Was ist die Bandbreite an Themen?
Ja, die Bandbreite ist erstaunlich groß bei uns am Zentrum. Also wir haben zum Beispiel den Professor Armin Either, einen Spezialisten für deutsch-jüdische Literatur und eben für jüdische Literatur. Und das ist österreichweit einzigartig, dass man an einer Universität Jiddisch im Studium belegen kann. Wir haben genau den Schwerpunkt deutsch-jüdische Literatur am Fachbereich Germanistik sehr stark vertreten und zusammenarbeitend mit unserem Zentrum. Wir haben den Bereich Antisemitismusforschung. Wir haben den am Fachbereich Geschichte, aber zum Beispiel auch in Gestalt von Professor Roland Czerny-Werner am Fachbereich Bibelwissenschaft und Kirchengeschichte. Und wir haben die jüdische Traditionsliteratur und Religionsgeschichte, die von mir vertreten wird. Ah, und eins möchte ich noch nennen. Wir haben im Moment auch ein religionspädagogisches Projekt mit Dr. Susanne Lechner-Masser, das wir in Kooperation mit der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien betreiben. Und da geht es darum, dass jüdische und christliche Religionslehrpersonen miteinander in einen wirklich offenen Austausch kommen und sich darüber Gedanken machen, wie man im eigenen Religionsunterricht die jeweils andere Tradition vermitteln kann. Das ist was ich total wichtig finde.
Ganz zu Beginn habe ich ja gesagt, der Blick auf Juden und Jüdinnen ist doch immer noch sehr von Vorurteilen oder Missverständnissen geprägt, auch in Österreich oder in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft. Wenn man jetzt vielleicht einen Blick eben auf diese lange Tradition wirft, welche jüdischen Ideen oder welche Texte aus der jüdischen Geistesgeschichte haben irgendwie das europäische Denken geprägt oder sind sehr allgemein bekannt, aber ohne zu wissen, dass es eben aus dieser jüdischen Tradition kommt?
Ja, das ist richtig, was Sie sagen, dass die Vorurteile sehr stark vorhanden sind. Und ich muss auch sagen, dass in meiner Salzburger Zeit jetzt ist es mir oft begegnet, dass sie auch sehr klar ausgesprochen werden, ohne dass sich manchmal die Menschen dessen bewusst sind, was sie eigentlich sagen. Wenn Sie jetzt fragen, welche Texte oder Ideen das europäische Denken stark geprägt haben, die eigentlich jüdisch sind, fällt mir spontan ein die Idee der Nächstenliebe, also der Mitmenschlichkeit. Das ist ja eben oft auch das Vorurteil, dass das ein christliches Spezifikum ist. Das ist aber nicht so, sondern das ist ein Gedanke, der aus der hebräischen Bibel kommt, dort auch explizit geäußert wird, auch im Talmud, als Gedanke, der die gesamte Tora zusammenfasst, genannt wird. Und dementsprechend finden wir das eben auch in der christlichen Tradition. Und das Ganze zeigt, dass so unsere Religionen da aus einem Pool geschöpft haben und sich formiert haben, wo sehr viele Ideen gemeinsam sind und dann in unterschiedliche Richtungen ausgeprägt wurden.
Sie deuten jetzt schon ein bisschen sowas an, was meine nächste Frage oder worauf meine nächste Frage abgezielt hätte. Es hat sich ja vor allem in den letzten 5-10 Jahren oftmals die Vokabel etabliert im Diskurs vom christlich-jüdischen Abendland. Es wird auch gern von rechten Politikern und Politikerinnen verwendet, meistens in einer gewissen Absicht, um vielleicht gegen muslimische Mitbürger Stimmung zu machen. Gibt es also dieses christlich-jüdische Abendland oder ist das eher ein politisches Schlagwort?
Das wird natürlich als politisches und anti-islamisches Schlagwort verwendet, das ist klar, aber nichtsdestotrotz gibt es das jüdisch-christliche Abendland, wenn man so will, wenn man den Begriff Abendland verwenden will. Aber man muss dazu fügen, es ist noch längst nicht ins Bewusstsein gebracht, was das eigentlich bedeutet, dass eben wirklich die gesamte Geschichte dieses sogenannten christlichen Abendlandes, ja, so denken ja die meisten, eigentlich von einer jüdischen Geschichte begleitet wird und beide Gruppen miteinander interagieren und zum Teil auch gar nicht klar voneinander zu unterscheiden sind. Also, und das ist ja was, was auch in unseren Bildungskanons fast vollkommen fehlt, dass wir gar nicht sehen und vermitteln und uns bewusst machen und uns damit auseinandersetzen. Was bedeutet eigentlich jüdische Geschichte? Wie weit geht es zurück? Ja, jüdische Geschichte in Europa, ja, das geht bis in die Spätantike zurück. Und was steckt da für Geistesgeschichte auch dahinter? Was steckt da für religionsgeschichtliche Entwicklungen dahinter und vieles mehr?
Da würde ich gerne nachfragen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn es um Juden und Jüdinnen in Österreich geht, wird das sehr schnell auf Holocaust und Antisemitismus verengt, aber es geht ja dann durchaus einiges verloren, wie Sie jetzt schon angedeutet haben. Die Geschichte gibt ja einfach so viel mehr her. Was geht da verloren, wenn man diesen sehr engen Blick, der natürlich auch seine Berechtigung hat, wählt?
Ja, der hat nicht nur seine Berechtigung, der ist ganz fundamental wichtig, dass wir uns mit der Verfolgungsgeschichte auseinandersetzen und mit dem Holocaust, der Shoah. Und ich muss immer an die Bemerkung einer Kollegin denken, die sagt, es ist noch längst nicht zu Ende erforscht. Und eben gerade um zu verstehen, was da alles zerstört wurde und was da alles brutal vernichtet wurde, ist es wichtig, die gesamte jüdische Geschichte zu kennen, versuchen kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel jüdische Philosophie kennenzulernen, jüdische Geschichte im 19. Jahrhundert kennenzulernen.
Aber um das nochmal konkret zu machen, es gibt natürlich viele Autoren und Autorinnen, die Juden waren. Man denkt jetzt in Österreich vielleicht an Freud, man denkt an Walter Benjamin, Franz Kafka, Hannah Arendt natürlich. Wenn ich diese Autorinnen lese, was verpasse ich, wenn ich mich vielleicht nicht mit deren jüdischen Hintergrund oder den jüdischen Themen auseinandersetze, die da verhandelt werden?
Ich würde sagen, ich würde verpassen, dass so ein gewisses Potenzial, eine gewisse Selbstverständlichkeit des kritischen Denkens in der jüdischen Geistesgeschichte aufgrund der permanenten historischen Situation, der Außenseitersituation, des Andersseins, ja, des zugeschriebenen Andersseins, dass so ein Potenzial des kritischen Denkens selbstverständlich ist in der jüdischen Überlieferung. Und das meint zum Beispiel, Dinge von verschiedenen Seiten sehen zu können, zu sehen, dass das Gegenteil vielleicht auch seine Berechtigung hat. Also diese gewisse Ambivalenz, ja, und Ambiguität, die wir da manchmal sehen können.
Herzlich willkommen an alle, die später dazugekommen sind. Das ist die Werkspost auf der Radiofabrik und heute zu Gast ist Susanne Bleach, Leiterin des Zentrums für jüdische Kulturgeschichte an der Uni Salzburg. Jetzt muss aber trotzdem noch eine Frage eben zum Antisemitismus kommen, der vor allem nach dem 7. Oktober 2023 wieder relativ virulent geworden ist. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass vor allem auch Unis so zum Zentrum so eines progressiv bemäntelten Antisemitismus geworden sind, der sich da irgendwie sehr aufgeklärt und sehr emanzipatorisch gibt, aber im Endeffekt teilweise ja Motive und Typologien wiederholt, die einfach schon Jahrhunderte alt sind und im Antisemitismus verankert sind. Haben Sie das in Ihrer Arbeit auch gemerkt?
Also ich muss sagen, ich habe es in meiner Arbeit wesentlich weniger gemerkt als Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel in Wien, in Berlin, an größeren Universitäten. Da sieht man dann wirklich, dass Salzburg so keine typische Studierendenstadt ist. Das hat uns jetzt nicht äußerlich betroffen, aber natürlich innerlich haben wir Anteil genommen und versucht auch, unseren Teil an Bildung und Aufklärung dann beizutragen. Also gerade indem wir Vorträge zum Thema organisiert haben. Wir hatten Moshe Zimmermann bei uns, wir hatten Luise Hecht, die vorgetragen hat. Und so haben wir versucht, Hintergrundwissen zum Nahostkonflikt und zu diesem furchtbaren Massaker in die Bevölkerung zu bringen.
Gibt es weitere Versuche, wo das Zentrum für jüdische Kulturgeschichte versucht, so gesellschaftlich aktiv zu sein oder Aufklärung zu leisten oder irgendwie zu intervenieren, neutral gesprochen?
Also definitiv, das machen wir die ganze Zeit. Es gibt ein umfangreiches Gastvortragsprogramm, das öffentlich ist, das man besuchen kann. Man kann natürlich auch im Programm der Universität 55+ die meisten unserer Lehrveranstaltungen besuchen. Was kann ich noch nennen? Ich könnte den sogenannten Tag des Judentums nennen. Eine kirchliche Veranstaltung ist das ja eigentlich, wo die Kirchen in Österreich sich bewusst werden der Wurzel des Christentums im Judentum. Und zusammen mit dem Ökumene-Referenten der Erzdiözese hier bietet unser Zentrum dann oftmals einen öffentlichen Studiennachmittag zu einem spannenden Thema, das mit jüdischer Geschichte, meistens mit jüdischer Religion zu tun hat, an.
Sie richten da eben, wie Sie schon angesprochen haben, Veranstaltungen aus, die sich an die Öffentlichkeit richten. Und wenn dann Menschen hinkommen, die jetzt eben keinen jüdischen Hintergrund haben, vielleicht mit dem Thema noch nicht so befasst sind, was sind dann so häufige Missverständnisse oder Vorurteile, die dann auch Menschen haben, die da vielleicht in bester Absicht oder mit großem Interesse hinkommen? Was kann man da so hören oder was kann man da erfahren?
Die Menschen, die zu uns an die Universität kommen, haben ja noch die wenigsten Vorurteile. Das ist ja oft die Erfahrung. Trotzdem fällt mir jetzt das ein, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, der Gedanke, dass eben die Nächstenliebe doch eine spezifisch christliche Idee ist, dass der jüdische Gott ein strafender Gott ist, während der christliche Gott ein liebender Gott ist und solche Dinge. Das höre ich schon. Ich habe sogar einmal die Bemerkung gehört, die Juden sprechen immer noch vom Holocaust, obwohl der schon so lange her ist. Wir sprechen doch auch nicht davon, dass die Juden Jesus umgebracht haben. Und solche Dinge, das kommt schon immer mal wieder. Und das sind Gelegenheiten zu intervenieren, wenn nicht für die Leute, die es gesagt haben, so dann für alle anderen drumherum, die daraus lernen können.
Das spannt den Bogen zu meiner nächsten Frage. Wenn man an die Zukunft denkt, was müsste sich in Lehrplänen oder auch an der Universität ändern, damit dieses Thema der jüdischen Geistesgeschichte nicht mehr so als Beiwagen gedacht wird, sondern als integraler Bestandteil einer gesamten europäischen Geistesgeschichte?
Es müsste vor allem zu einem Bewusstseinswandel kommen. Also das ist noch wichtiger als, sage ich jetzt mal so, die Mittel, die der Universität zur Verfügung stehen. Es müsste zu einem Bewusstseinswandel kommen, dass eben wirklich diese jüdische Geschichte und Geistesgeschichte absolut relevant ist, dass das eine Möglichkeit bietet, dass sich auch die Geisteswissenschaften und die Kulturwissenschaften selbst reflektieren können. Das kommt ja noch dazu, ja, das ist ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben jetzt, dass es ja auch die Beschäftigung mit jüdischen Studien die Möglichkeit gibt, Prozesse der Ausgrenzung von jüdischen Themen und Menschen aus der Geisteswissenschaft kritisch und selbstkritisch zu reflektieren. Und wenn sowas beginnt, ich glaube, dass das sehr gute Prozesse sein können, die auch überhaupt die Geistes- und Kulturwissenschaften voranbringen können und ihnen ihr kritisches Potenzial neu bewusst machen können und auch Studierende anziehen können, die an sowas Interesse haben. Und ich bin überzeugt, dass es die gibt.
Das war jetzt eine Perspektive, die quasi sehr auf die Wissenschaft selbst fokussiert hat. Ich habe am Anfang angesprochen, dass solche Fächer, die sich mit sehr hochspeziellen Themen befassen, oftmals dann so in den Fokus gerückt werden und sagen, ja, aber für was braucht man das eigentlich, wenn jetzt eine Person herkommt und sagen würde, man müsste an der Universität Salzburg einsparen, man müsste schauen und evaluieren, wie das immer heißt, wo sind die Studierenden, wo sind sie nicht, was würden Sie dann solchen Kritikern entgegnen, die sagen, ja, jüdische Kulturgeschichte, studieren nicht viele Menschen, das ist eher ein marginales Thema?
Ich würde zum Beispiel sagen, dass wir sicher ein kleines Fach sind, aber dass alle unsere Studierenden Positionen gefunden haben, wo sie auch ihr Wissen und ihre Kompetenzen, die sie im Studium erworben haben, anwenden können. Es gilt sogar für einige, die nicht abgeschlossen haben, dass auch sie in Positionen, wo ihr Wissen relevant ist, jetzt wirken. Ich würde außerdem sagen, dann kann man dann nur argumentieren mit der Relevanz dieser Themengebiete. Und entweder die Betreffenden wollen das verstehen oder sie wollen es nicht.
Wir haben im Verlauf des Gesprächs immer wieder mal darüber gesprochen, was eben diese jüdische Kulturgeschichte in Salzburg umfasst und dass es eine große Bandbreite an Themen ist, viele verschiedene Fachbereiche trifft, streift, mitnimmt. Wenn jetzt Personen das gehört haben und sich dafür interessieren, was wäre ein guter Einstieg in dieses Thema jüdische Kulturgeschichte, jüdische Geistesgeschichte, Judentum in Österreich, wenn man so sprechen kann? Wie könnte man hier einen Einstieg schaffen?
Also ich empfehle meinen Studierenden zum Beispiel das Buch Kleine jüdische Geschichte von Michael Brenner, Professor für jüdische Geschichte in München derzeit. Und es gibt viele Einführungen ins Judentum, die man lesen kann und sich einstimmen kann. Es gibt zum Beispiel auch das Buch von Gerhard Langer, Judentum für Dummies. Dieses Buch ist sehr zu empfehlen als Überblick und als Einstieg.
An was forschen Sie aktuell oder was sind Ihre Themen, die Sie in Seminaren, Vorlesungen aktuell präsentieren?
Ich habe gerade ein sehr spannendes Seminar, wo es um biblische und rabbinische Texte, die sich mit dem Thema Trauma befassen, geht. Und wir setzen uns mit verschiedenen biblischen Stoffen auseinander, lesen die als Literatur und schauen uns an, was die Autoren für ein Bewusstsein von Trauma gehabt haben. Ein anderes Thema ist eine Vorlesung über das jüdische Festjahr, die ich gerade halte und wo es die Gelegenheit gibt, wirklich zu den einzelnen Festen in die Tiefe zu gehen und aber auch zu schauen, wie ist eigentlich das christliche Festjahr ganz genau der Struktur des jüdischen Festjahrs verbunden und da wieder die Kontakte auch zu sehen.
Zum Abschluss würde ich noch gerne nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Das Zentrum gibt es jetzt seit 2004, wenn ich richtig informiert bin. Was wünschen Sie sich für die nächsten 10 Jahre? Was soll das Zentrum noch erreichen? Was wollen Sie als Forscherin noch erreichen?
Ich möchte gerne in meiner aktiven Zeit, das sind noch 2 Jahre und darüber hinaus, ich möchte gerne noch mehr zur Geschichte von jüdischen Studien, Judaistik forschen und zur Wahrnehmung von Judaistik und jüdischen Studien. Das ist was, was ich mir vorgenommen habe, neben vielen anderen Sachen noch. Und jetzt geht es ja dann auch schon langsam um meine Nachfolge und ich hoffe, dass das eine gute Sache wird und neue Impulse kommen werden und jüngere Leute kommen werden.
Frau Blitsch, ich bedanke mich sehr für den Besuch im Studio der Radiofabrik.
Sehr gerne, vielen Dank.
Werkspost, der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at.